Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt allezeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.
Ja, ihr Lieben und vor allem liebe Katharina, die Jünger haben ganz sicher geglaubt, dass Jesus sich über ihr Engagement freut. Zeigten sie doch, so glaubten sie, dass sie etwas verstanden hatten, dass sein Mitgefühl mit den Armen sie nun endlich angesteckt hatte. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihre Gesichtszüge auf seine Erwiderung erstarrten, wie sie ihn ungläubig anstarrten, wie sie nun aber auch gar nichts mehr verstanden. Diese Frau hat das Richtige, das gute Werk an Jesus getan? Ja, denn erstens, jetzt ist die Stunde der Liebe. Diese Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Keine wie die, die wir sonst so kennen. Kein Rosamunde-Pilcher-Roman oder Film oder Ähnliches. Sie ist anders. Diese Frau, sie ist nicht verliebt, nicht blind vor Liebe. Sie ist vielmehr sehr hellsichtig, geradezu mit prophetischem Blick. Diese Frau, sie ist keine Stalkerin, die ihrem Star endlich einmal ganz nahe kommen kann. Und doch hat sie etwas von beidem, von einer sehr Verliebten und einer Stalkerin. Sie hat wohl instinktiv begriffen, dass diese Stunde, dass diese Gelegenheit einmalig war und dass es jetzt passieren musste, was sie sich vielleicht schon länger vorgenommen hatte, aber noch keine Gelegenheit gehabt hatte, es auszuführen. Dass es eben jetzt galt, ihm ihre Liebe zu zeigen. Denn sie liebte diesen Mann so sehr, dass sie das Kostbarste, das sie besaß, vollständig über ihm ausschüttete. Jetzt ist die Stunde der Liebe. Nicht irgendeiner Spielart der Liebe, die uns in Liebesfilmen vorgespielt wird. Nein, echte, tiefe, bedingungslose und selbstlose Liebe. Liebe, diese Liebe rechnet nicht. Liebe lässt sich nicht am Erfolg messen. Liebe kann nicht nach ihrem Nutzen bewertet werden. Liebe hat kein Ziel, außer sich selbst. Liebe. Liebe möchte erwidert werden, nimmt es aber in Kauf, dass das ausbleibt um des Objekts der Liebe willen. Liebe zwingt nicht. Und deshalb rechnet Liebe nicht. Für sie gibt es keine ärgerliche Verschwendung. Wenn ihre Stunde da ist, dann gibt Liebe. Einfach. So. Einfach. Alles. Bedingungslos. Und wer so liebt, der tut eben auch verrückte Dinge. Da wird nicht mehr alles zweimal bedacht, da wird nicht mehr alles dreimal auf die Sinnhaftigkeit geprüft, da werden nicht viermal die Kosten überschlagen. Da kauft man eben auch mal 100 rote Rosen im Winter, obwohl man eigentlich blank ist. Da schüttet diese Frau mal eben echtes, teuerstes Salböl über Jesu Kopf aus. Das war mit wirklich Abstand das Wertvollste, das sie besaß. Das war eigentlich fast alles, was sie besaß. Öl im Wert von mehr als 300 Denaren, das war mehr als ein Jahresgehalt eines normalen Arbeiters damals. Heute also ein Auto der Mittelklasse. Und der Wertverfall ist da auch schon recht groß bei einem Auto, aber in keinem Verhältnis zu dem des Öls. Maximal 6-7 Tage wird Jesus danach gerochen haben. Aber danach war's weg. Ärgerliche Verschwendung. Das hat diese Frau aus Liebe getan. Einfach so, ohne Berechnung. Und das konnte sie eben auch nur einmal tun. Und ob und wie das ankommt bei Jesus, das weiß sie ja gar nicht. Liebe lässt sich darauf ein. Sie rechnet nicht, sie kalkuliert nicht, sie spekuliert nicht, ob es passt und wie die Reaktion wohl sein wird. Die Frau hat gespürt, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, Jesus mit Liebe zu überschütten. Vielleicht hat sie etwas geahnt von dem, was auf ihn zukommt. Gewusst hat sie es sicher nicht. Sie gab für ihn in dieser Stunde das, von dem sie glaubte, dass es für ihn gut und wichtig war. Das war die Stunde der Liebe, der verschwenderischen Liebe, die alles gibt für den, den man liebt. Für die, die man liebt. Zu wie viel Liebe sind wir fähig? Zu wie viel Liebe bist du fähig? Dabei geht es nicht um ein bestimmtes Tun. Liebe ist die Antwort auf die Frage, was in dieser Stunde für diesen Menschen wichtig und gut ist, was ich geben kann und zu geben bereit bin. Zugespitzt, was bist du bereit für Jesus zu geben? Zweitens, ihre Liebe spiegelt und weist auf Jesu Liebe. Das führt uns eben nun zu der Frage, woher hat die Frau diese Liebe? Wenn wir ehrlich sind, dann ist unsere Liebe doch allzu oft nicht so selbstlos. Also ich muss gestehen, meine Liebe ist nicht immer bedingungslos. Die Erwartung ist oft, meist, wiedergeliebt zu werden. Geht das nur mir so? Kennst du auch diese Situationen, in denen deine Liebe gefragt war? In der du gefragt warst für deine Frau, dein Mann, dein Kind, deine Mutter, deinen Vater oder auch sonst einen Menschen, den du sehr gern hast oder vielleicht auch der, der einfach nur so nahe stand, da zu sein. Und du hast diese Gelegenheit verpasst. Du hast die Situation nicht erkannt, hast nicht gemerkt, wie sehr dich da jemand braucht. Dich und einfach nur Liebe. Vielleicht war es auch so, dass die Arbeit, die Pflicht dir so viel wichtiger erschien. Man muss ja haushalten mit seiner Zeit, mit seinem Geld, überhaupt mit seinen Ressourcen. Verpasste Gelegenheit, die liegen uns meistens unser ganzes weiteres Leben auf der Seele. Die lassen sich eben nicht zurückholen. Verpasst ist verpasst. Aber wir können aus ihnen lernen. Wir können in unserer Liebe sensibler werden. Und wir können um Vergebung bitten. So wie das wohl auch die Jünger getan haben. Sie haben es nicht gemerkt, was mit Jesus los war, dass er kurz vor der schwersten Stunde seines Lebens stand. Dass jetzt doch die Stunde der Liebe ist und nicht des vernünftigen Umgangs mit Ressourcen oder der Entwicklung von effektiven sozialdiakonischen Hilfsplänen. Sie haben noch Zeit gebraucht. Ihre Liebe war noch nicht so selbstlos. dass sie verschwenderisch sich für ihren Herrn einzusetzen bereit waren. Es brauchte noch einschneidende Erfahrungen, bis Jesus Petrus fragen konnte: Hast du mich mehr lieb als die anderen? Und er bescheiden blieb und schlicht und mit, ich kann mir gut vorstellen, heruntergeklappten Augenlidern und heruntergelassenem Kopf auf die Brust antwortete: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wobei er sich und auch Jesus eben eingestand, dass diese Liebe nicht vollkommen, nicht grenzenlos und nicht bedingungslos ist. Das hatte er gelernt. Er war halt nur ein Mensch. Also was steckt hinter der Liebe dieser Frau? Jesus und die Jünger scheinen die Frau nicht gekannt zu haben. Aber sie hat Jesus gekannt. Sie wird etwas mit ihm erlebt haben. Es wird uns nicht erzählt. Sie wird etwas von ihm gehört haben vielleicht. Predigten, Gleichnisse, Berichte, Erzählungen über das, was er tat. Und sie glaubt an ihn. Sie glaubt an ihn und daran, dass er einmalig ist, dass er ihrem Leben einen völlig neuen Sinn gibt, dass er ihrem Leben eine völlig neue Perspektive öffnet. Sie ahnt wohl, dass sie in ihm, dem lebendigen Gott selbst, begegnet. Und es ist die Liebe, die ihr aus allem entgegenkommt, was sie von Jesus gehört und was sie mit ihm erlebt hat. Diese bedingungslose Liebe. Und diese Liebe, die spiegelt sie wieder, gibt sie ihm zurück, so wie sie es kann. Diese Liebe, mit der sie geradezu prophetisch vorwegnimmt, was Jesus für sie, für uns alle getan hat. Er hat ja dann auch alles für die Geliebten gegeben. Alles. Sich selbst. Das Leben. In den Augen der Frau, so könnte man sagen, spiegelt sich schon das Kreuz, an dem Christus Tage später für alle Menschen stirbt. Und sie salbt schon seinen Leib, so wie man damals einen Leichnam salbte. Selbstlose Liebe, Liebe, die nicht rechnet, weil sie sich nicht rechnet. Diese Liebe gelingt nur dem Menschen, der nicht um Liebe kämpfen muss, der sich selbst lieben kann, weil er sich geliebt weiß, der mit sich selbst eins ist, in sich ruht, weil er sich als Geschöpf Gottes weiß. Weil er weiß, dass er seinem Schöpfer gehört und in dessen Liebe aufgehoben ist. Gott ist Grund und Quell aller Liebe. Er ist der eine, der völlig ohne Gegenliebe lieben kann, einfach so aus sich selbst heraus. Gott ist Liebe, bringt es Johannes auf den Punkt in einem seiner Briefe. Gottes Liebe zu uns Menschen rechnet sich auch nicht. Eigentlich hätten die Jünger sagen müssen, wenn sie gewusst hätten, was dann Tage später passiert und warum das passiert: Jesus, lass das mal mit dem Kreuz. Da gibst du alles und was gibt's dafür zurück? Dein Vater kann sich doch viel besser neue Geschöpfe machen, die ihm gehorsam sind. Menschen, die nicht ständig machen, was sie wollen und ihn einen guten Mann sein lassen. Doch Liebe rechnet nicht. Gottes Liebe rechnet nicht. So liebt Gott bedingungslos, einfach so, unendlich überfließend, ohne Berechnung. Und diese Liebe schüttet er am Kreuz über uns aus. Christus offenbart uns dort in radikaler Klarheit diese Liebe. Gott lässt sie sich nicht nur etwas, sondern alles kosten. Liebe tut eben Dinge, die verrückt sind. Liebe tut Dinge, die sprengen unsere Vorstellungen. Liebe überschreitet Grenzen. Liebe hat den anderen im Blick, sein Wohl, will ihm Gutes, das Beste. Liebe vergibt. Liebe räumt aus, was die Beziehung belastet. So liebt uns Gott. Die ganze Bibel ist eine einzige Liebesgeschichte. Die Geschichte der Liebe Gottes zu seiner Welt und uns Menschen. Und es ist eine Geschichte mit offenem Ende, mit Doppelpunkt gewissermaßen. Du, Katharina, hast in deinem Taufzeugnis vor 3 Wochen gesagt, ich sag's mit meinen Worten, dass du lange etwas vermisst, gesucht hast, ohne genau zu wissen, was das ist. Und dass du es in Christus nun gefunden hast. Liebe ist ein Geschenk. Willst du dir Gottes Liebe schenken lassen? Jesus ließ sich die Liebe der Frau gefallen. Er hat sich an ihr erfreut. Er hat sie genossen und er hat sie gewürdigt. Er hat sie angenommen und darin zeigt er uns, wie wir mit seiner Liebe umgehen können. Wir können sie uns schenken lassen, sie genießen. Wir können uns an ihr freuen und sie erwidern. Willst du dir seine Liebe schenken lassen? Dann mach das fest, heute. Sprich darüber mit einem anderen Christen. Oder antworte gleich in der Gebetsgemeinschaft nach der Taufe auf seine Einladung. Und das Dritte, die liebende Frau, Prototyp für die Gemeinde. Also sie ist sozusagen eines der Vorbilder des Neuen Testaments für die Gemeinde Jesu, die nach Ostern entsteht. Denn die Liebe Christi ist ansteckend. Die Frau steht auch dafür, dass sie sich eben von seiner Liebe anstecken ließ. Dass sie genauso selbstlos zu lieben begann wie er. Diese Liebe ist Antriebskraft für Gemeinde, dafür, wie wir in ihr miteinander umgehen und wie wir für andere Menschen da sind. Antriebskraft ist sie, so auch für Diakonie und Mission. Und sie schärft uns den Blick immer wieder so, dass wir in der großen Menge der hilfsbedürftigen Menschen den Einzelnen sehen. Den, der jetzt unsere Liebe, unsere überschwängliche, grenzenüberschreitende, selbstlose Liebe benötigt. Liebe, die nicht rechnet, Liebe, die sich nicht rechnet. Wie viel mehr könnte man doch in der Zeit an guten Werken organisieren, in der man einem einzigen Menschen stundenlang zuhört, der voller Verzweiflung immer wieder das Gleiche erzählt. Und ist es nicht sinnvoller, sich den noch mitten im Leben stehenden Menschen zuzuwenden, als Stunden oder gar tagelang bei einem Sterbenden zu sitzen? Welchen Nutzen hat das? Sollte man nicht, anstatt für einen Schwerkranken eine große Summe Geld zur Verfügung zu stellen, damit ihm eine teure Behandlung möglich wird, die keine Kasse zahlt, sollte man dieses Geld nicht lieber nach Indien schicken, wo man damit Tausende von hungernden Menschen satt machen kann? Natürlich gilt auch für uns Christen, mit unseren Ressourcen möglichst effizient umzugehen. Aber wir merken auch, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen dürfen. Und diese namenlose Frau in der Passion Jesu steht eben dafür, dass Liebe uns den Blick für den Einzelnen ermöglicht, der jetzt unsere Hilfe, unsere Nähe und Zeit, unsere Ressourcen, eben unsere verschwenderische Liebe braucht. Im Neuen Testament, ihr könnt euch ja mal auf die Suche machen, wenn ihr mögt, gibt es noch mehr solcher Beispiele. Jesus erzählt einmal vom barmherzigen Samariter. Er handelt genauso. Die Frau hat ihre Liebe gerade da verschwenderisch über Jesus ausgegossen, als sein einsamer Tod dunkel am Horizont aufzog. So steht sie für die Liebe, die auch in hoffnungslosesten Situationen die Hoffnung nicht aufgibt. Auch wenn zu befürchten ist, dass diese Liebe nichts ändert, zumindest, dass sie den Tod nicht verhindert, dass sie das Wunder nicht bewirkt. Aber eben darin, in dieser Hoffnung ist letztlich die Liebe dann doch stärker als der Tod, ist die Liebe mehr als ein Wunder. Und diese Liebe verbindet mit dem lebendigen Gott für immer und ewig. Amen.